Ich finde es super, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Und ich denke auch im Lobpreis, die Gegenwart Gottes, ich fand sie sehr dicht, sehr stark. Vielen Dank auch euch für euren Dienst, wertvollen, wichtigen Dienst. Und von daher, wir wollen heute mit dem Thema weitermachen. Wir haben ja das Thema Gemeinde, was Gemeinde ist. Wir haben gesagt, die Gemeinde ist eine Familie, wo man dazu kommt und auch Gott vor allem da drin erfahren soll, auch gegenseitige Hilfe, Unterstützung, auch gegenseitig Ermutigung empfängt. Gemeinde als der Ort der Gegenwart Gottes, was wir da gesagt haben, der Ort der Gegenwart Gottes. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das uns immer wieder noch mehr bewusst machen, dass wirklich Gott hier ist. Er will nicht nur hier sein, er ist hier unter uns. Und wir lassen es zu, wie viel Raum er bei uns persönlich bekommt, das entscheiden wir. Aber er ist da, wir brauchen ihn nicht herbeizerren durch irgendwelche Riten oder Mythen, sondern Gott ist da, das hat er zugesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und ich glaube, wir sind mehr als zwei oder drei in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und das ist ganz wichtig, das ist eine Frage des Glaubens. Eine Frage dessen, ob ich dem Wort Gottes vertraue oder meinen Gefühlen oder meinem Verstand, der das letztlich nicht fassen kann. Glaube ist mehr als Verstand. Glaube geht über den Verstand hinaus und darum ist auch das Wort Gottes, wenn wir darin lesen, wir merken immer wieder, das sind Dinge, die können wir mit dem Verstand nicht fassen, ist auch gut so, aber wenn wir Gott vertrauen, dass das stimmt, was er sagt, dann kommen wir auch in die Dimension hinein. Dann haben wir auch, Gemeinde ist herausgerufen aus der Gesellschaft, herausgerufen in die Gemeinschaft mit Gott zu seinem Volk, also auch nicht nur lokal, sondern auch universal, weltweit. Wir gehören zusammen, all diejenigen, die Jesus persönlich in ihr Leben angenommen haben und ich möchte auch dazu sagen, die ihm nachfolgen. Das ist ganz wichtig auch immer zu sagen. Manche meinen, ich nehme einmal Jesus an und dann kann ich leben, wie ich will. Das kannst du schon machen, aber du bist am Ende in der Ewigkeit nicht bei Gott. Das ist einfach wichtig zu sagen und das darf man auch nicht verschweigen. Auf der anderen Seite ist es ja viel schöner, mit Gott zu leben. Es ist viel schöner, mit Gott zu leben, all die Herausforderungen, die wir im Leben haben. Ich denke auch persönlich, mit Gott ist das nochmal eine andere Dimension, was wir dann damit auch von ihm empfangen, sei Gegenwart, sei Hilfe, sei Unterstützung. Auch das, was wir heute gehört haben an Krankheit, Herausforderung. Ich denke, wenn da Gott drin ist, das ist eine andere Situation und trotzdem ist es schwer. Das brauchen wir auch nicht immer irgendwie nivellieren oder sonst was, aber mit Gott ist das doch noch eine andere Sache. Heute möchte ich in dem Thema weitermachen. Ich habe auch bei meiner letzten Predigt das schon andeutet, war zum Teil schon drin, aber ich werde heute das vertiefen und zwar, es geht um das Thema konkret Taufe. Glaubenstaufe. Und wir wissen, Taufe ist auch eine Herausforderung für viele. Aber ich glaube, das ist in der Bibel ein sehr wichtiges Thema. Das darf man nicht unterschätzen. Taufe ist ein sehr wichtiges Thema und ich möchte uns heute auch Stärke hineinnehmen. Und da ist der Römerbrief Kapitel 6 das Entscheidende. Was da drinnen steht, da geht es ganz stark darum, ob wir das glauben, was da geschehen ist in der Taufe, was da geschieht und geschehen ist. Umso mehr, und da bin ich nach wie vor überzeugt, umso mehr wird es Wirklichkeit bei uns. Und das ist oft nicht so, dass es Wirklichkeit bei uns ist. Und ich kann ja selber das auch von mir sagen, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, was hat Jesus für uns getan, was geschieht in der Taufe. Also Voraussetzung und Bedeutung der Taufe bzw. Glaubenstaufe. Sie ist eigentlich im Grunde ein ganz mächtiges Signal in der unsichtbaren Welt. Ein mächtiges Signal, darum sagt man nicht umsonst, der Teufel scheut das Wasser. Das ist tatsächlich so. Wenn Menschen zum Glauben kommen und wenn die Tauffrage kommt, ist oft eine Riesenherausforderung. Natürlich hat es oft mit Umständen zu tun, wo man herkommt und so weiter, aber auch mit dem, dass ein Widerstand da ist. Und ich habe auch das letzte Mal auch schon erzählt, ich selber habe auch das gespürt, auch ein Widerstand, dass ich überzeugt bin, dass der Feind das nicht will, weil da geistliche Kraft und eine geistliche Dimension drin ist, die wir auch ausschöpfen sollten. Gerade im Römer Kapitel 6, da sind Tatsachen beschrieben. Und das möchte ich vorwegnehmen. Ich werde dann den Brief auch des Kapitel 6 zum Teil vorlesen. Das sind Tatsachen beschrieben. Das ist wichtig, dass man das vom Griechischen her weiß. In der Sprachform des Perfekt, es ist geschehen. Es ist geschehen. Und wenn ich das glaube und annehme, im Glauben erkenne und annehme, dann wird es erst Wirklichkeit für mich. Darum ist es schon gut, wer sich mit der Taufe beschäftigt, dass es sich schon gut damit auseinandersetzt, was ist die Bedeutung, der Inhalt und was bringt es? Und was bringt es im geistlichen Leben in der Nachfolge? Also, du hast schon gestartet, super. Taufe, die Glaubenstaufe, Voraussetzung und Bedeutung. Das sind Stellen, Matthäus 28, natürlich 19 bis 20, Apostelgeschichte 2, 37 bis 41 und Römer 6. Da gibt es natürlich viele Fragen zur Taufe. Was ist die Voraussetzung und die Bedeutung der Taufe? Wann soll man sich taufen lassen? Muss ich perfekt sein? Das kann ich gleich beantworten. Du musst nicht perfekt sein. Wenn wir von der Schrift und dem Neuen Testament ausgehen, dann merkt man, es ging nicht um Perfektion. Und das ist für junge Leute oft ein Problem, weil sie sagen, naja, ich bin ja noch gar nicht so perfekt, aber auch, ja gut, nicht nur für Junge, ich glaube auch für andere. Bekomme ich den Heiligen Geist durch die Taufe? Ja, aber auch zum Teil oft vorher. Aber wir beten ganz besonders, gerade auch für Täuflinge, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Drum nach der Taufe beten wir mit Handauflegung. Das hat der Paulus auch gemacht, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Das war ihm wichtig mit Handauflegung und da hat er auch Gaben freigesetzt. Übernatürliche Gaben hat er freigesetzt im Namen Jesu. Und auch wenn sich jemand taufen lassen will, ist gut, wenn er dann offen ist, auch schon im Vorfeld der Taufe, aber auch wenn man getauft worden ist und wenn dann auch oft auch Älteste für ihn beten oder für die Person beten, sei offen, dass Gott noch mehr an geistlichem Schub gibt. Erfüllung, Kraft, übernatürliche Gaben, aber auch an Hoffnung und Zuversicht. Was ist mit der Säuglingstaufe? Da werde ich während der Verkündigung auch noch drauf zurückkommen. Wobei, eins kann ich vorweg sagen, das muss man kirchengeschichtlich wissen, die Säuglingstaufe ist am Anfang der Kirche nicht gewesen. Da wird immer auch gesagt, er und sein Haus, man muss immer schauen, da ist der Glaube vorausgegangen. Da ist die Verkündigung vorausgegangen und wir wissen nicht, wie alt die Leute waren. Nur eins wissen wir, dass später die Säuglingstaufe eingeführt worden ist, weil die Leute Angst gehabt haben, die Kirchenführer. Was passiert, wenn Säuglinge sterben? Und dann muss man sagen, eigentlich haben sie sich nicht mehr so sehr auf das Wort Gottes verlassen, weil dort wird stehen, in Markus 10, dass den Kindern, denn solcher ist das Himmelreich. Es gibt eine bestimmte Zeit, wo Kinder einfach Gott gehören. Wo sie Gott gehören. Und da brauche ich nicht denken, ich muss jetzt eine Nottaufe oder sonst irgendwas machen, was die Kirche vermittelt hat. Das geistlich so werdet ihr in der Bibel nicht finden. Ich sage es einfach vorweg gleich. Wer hat die Taufe eingesetzt? Darum ist es ganz wichtig. Jesus hat sie eingesetzt, Matthäus 28, 18. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und machet zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier ist was Interessantes, das mir neu aufgefallen ist. Matthäus 28. Und zwar die griechische Form, die da drin steht. Ach, ich habe es hier ja auch. Also, nur macht. Das steht im Imperfekt, das ist ein Befehl. Also wir sollen zu Jüngern machen. Es ist ein Befehl Jesu, wir sollen Menschen zum Glauben rufen. Wir sollen Menschen das Evangelium verkünden, das ist ein Befehl Jesu. Und dann kommen drei Partizipien. Indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr sie lehrt. Das ist wichtig, das sind Dinge, die wichtig sind zu tun. Also, dass wir hingehen, das Evangelium verkünden, dass wir taufen, man sollte sich nicht selber taufen, sondern getauft werden, das ist passiv, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Das ist wichtig, dass man weiß, das ist der Zusammenhang. Also Taufe ist nicht isoliert oder sonst irgendwas, sondern wir müssen hingehen, das Evangelium verkünden, sie taufen, aber auch weiter belehren in der Jüngerschaft und Nachfolge. Darum geht hin und macht zu Jüngern. Genau, das habe ich gerade gesagt gehabt. Wer soll getauft werden? Das habe ich ein Stück das letzte Mal auch mit drin gehabt, aber mir war es und ist es so wertvoll und wichtig, wenn keine klare Bekehrung stattfindet, dann werdet ihr mehr oder weniger immer Probleme in der Nachfolge haben. Darum ist mir es heute total wichtig, dass es eindeutig wird, dass es eindeutig ist. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, die nun sein Wort aufnahmen. Also Verkündigung geht voraus, haben wir schon gesagt. Die nun sein Wort, die haben gemerkt, das hat sie betroffen, das hat sie getroffen, sie sind gemeint. Als sie aber, das ist in der Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt, der Philippus hat das Gleiche oder Ähnliche erlebt, der ist nach Samaria gegangen, Evangelist. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium, wichtig, es geht um das Evangelium, man kann nicht irgendwas verkünden und sagen, dann tauft man dich halt. Das Evangelium von Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist, für uns gekreuzigt worden ist, für uns begraben worden ist und für uns auferstanden ist. Und da werden wir noch was mitbekommen später, wie das, was das für uns auch bedeutet, was die Taufe angeht. Das habe ich auch schon gehabt, das Bild. Auch beim letzten Mal, Verkündigung geht voraus und es geht um das Hören des Evangeliums. Halt. Verkündigung geht voraus und es geht um das Hören des Evangeliums, Verkündigung, Hören und der Glaube. Und es hat sie betroffen gemacht, haben wir auch das letzte Mal gesagt. Es hat sie getroffen und sie haben gemerkt, sie sind, meint, es drang ihnen durchs Herz. Und dann die Frage, was sollen wir tun? Wenn die Frage nicht kommt bei uns, dann ist es schwierig. Dann glaube ich, dass das Evangelium uns noch gar nicht erreicht hat. Wenn das Evangelium uns erreicht hat, dann geht es um die Frage, Herr, was sollen wir tun? Was willst du? Und das ist in der heutigen Zeit ganz schwer. Ich bin heute ein radikaler, schätze ich. Ist in der heutigen Zeit etwas schwer, weil wir oft denken, wir können tun und lassen in der Nachfolge, was wir wollen. Das stimmt nicht. Beziehungsweise du kannst es schon, aber das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung, du selber wirst nicht richtig durchbrechen zu einem Christsein mit Kraft und mit Veränderung, wo Gott dich verändern kann und will, weil du es selber willst. Und wenn du da eigentlich nicht hinkommst, dann eierst du immer rum, ja, das will ich doch auch noch und das auch. Und kann man das nicht auch vereinbaren mit Gott und. Ich denke, ich bin überzeugt, bei der Umkehr, bei der Bekehrung geht es darum, dass es dich trifft und dass du fragst, was soll ich tun? Du fragst Gott, was soll ich tun? Das ist ein Unterschied. Wir stehen nicht auf der Ebene Gottes. Wir fragen Gott, was sollen wir tun? Das ist eine andere Position. Und er sagt, jeder von euch lasse sich taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das war damals kein Problem, weil das sind fromme Juden gewesen aus der ganzen Welt, die in Jerusalem zusammengekommen sind. Die haben einen großen Hintergrund gehabt, die haben über Gott sehr viel gewusst. Also die haben geistlich schon sehr viel gewusst, darum konnte Petrus auch so klar sage, dass das schon heute dran ist, in Anführungsstriche. Sie kriegen die Verkündigung des Evangeliums. Sie haben, es hat sie getroffen und sie haben gefragt, Herr, was sollen wir tun? Und er antwortet, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir wissen auch, 3000 haben sich danach taufen lassen. Ich habe auch das Bild schon ein bisschen anders war es schon gebracht, weil das für die Bekehrung total wichtig ist. Wer sitzt bei dir auch heute, alle, die schon getauft sind, egal, glaubensgetauft oder Säugling, als Säugling, wer sitzt bei dir auf dem Thron? Wer bestimmt dein Leben, deine Werte und Ziele? Eine ganz entscheidende Frage. Wer bestimmt deine Werte und Ziele? Wer bestimmt das, was Gott mit dir vorhat? Du? Oder wirklich Gott? Also hier ist es natürlich jemand, der das, außerum das Grüne ist der Lebenskreis, der Stuhl soll unsere Mitte ausdrücke, unser Lebensthron, wer sitzt auf dem Steuer oder ist am Steuer von unserem Leben? Bist du es, Freund Ego? Freund Ego? Wir sind oft viel egoistischer, als wir denken. Ich auch. Es ist gut, dass man eine Frau hat, die dann das eine oder andere anspricht. Und lass dich ansprechen. Also, wer sitzt auf dem Thron? Hier ist es natürlich nochmal was anderes. Da ist Jesus außerhalb deinem Lebenskreis. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist mehr ein Atheist, der letztlich gar nicht glaubt, dass es Gott gibt und der sein Leben autonom selber leben will. Dann gibt es die nächste Situation, dass wir Jesus näher hernehmen, in den Kreis rein, und das haben viele auch in Deutschland, bin ich überzeugt, ganz viele haben Jesus, Gott, in ihrem Lebenskreis. Aber sie fragen nicht, Herr, was willst du von mir? Sondern da erfüllt man bestimmte Traditionen, da macht man das und jenes, aber sie fragen nicht, Herr, was willst du von mir? Die Frage ist entscheidend, dass wir Fragende sind. Dass wir fragen, Herr, was willst du von mir? Und nicht, dass ich meine 1000 Festlegungen schon habe und so weiter. Das ist jemand, den Gott zum gewissen Maße wichtig ist. In Notsituationen beten sie oder bringen irgendwas Gott. Aber letztlich haben sie Gott in der Hosentasche. Der soll nur dann präsent sein, wenn ich das gerade brauche. Der Gott in der Hosentasche. Gibt es in unserem Land ganz viele, müssen wir auch überlegen, wie es unter uns ist. Haben wir Gott in der Hosentasche? Es sind ganz viele Namenchristen, gehen an Weihnachten und Ostern zur Kirche, da sagen sie, das wird dir schon reichen, Gott. Was ist das für Haltung? Das wird dir schon reichen. Was ist das? Ist das ein Fragen? Ist das eine Beziehung zu Gott? Oder ist es nur, ich habe meine 5 Euro eingeschmissen, seid zufrieden. Das ist in unserem Land ganz breit, ganz viel verbreitet. Und lass dich selber nicht in so eine Richtung drängen oder dass du selber in so eine Richtung gehst. Du wirst die persönliche Beziehung, wenn du vorher eine gehabt hast, du wirst sie mit der Zeit verlieren. Und dann gibt es eine andere Situation, du hast eine Entscheidung getroffen, dass Jesus in deinem Leben sein soll, der soll auf deinem Lebensthron sein und das schaut ja schon ganz gut aus, oder? Wow, wow, wow. Schaut schon ganz gut aus. Ich meine, die meisten von euch wissen es, ich habe es ja ein Stück schon eingebracht. Aber das wisst ihr nicht, weil das Bild habe ich neu gehabt. Freund Ego sitzt daneben. Das sind Kompromisschristen. Die sagen, Gott ist mir sehr wichtig geworden. Die leben vielleicht in einer Freikirche oder in einer anderen Kirche, die lebendig ist. Aber sie sagen, mir ist Gott sehr wichtig, aber auch ich selbst. Und ich selbst will auch am Steuer sitzen. Das sind Menschen, die ab und zu nach Gott fragen, aber die wissen genau, in welchen Themenbereichen sie nicht Gott fragen, weil sie eine Ahnung haben, was er wollen wird. Und das wollen sie nicht. Kompromisschristen, sie haben Gott als Sicherheit, er ist wichtig, er ist wirklich wichtig. Sie beten auch und gehen zur Kirche, beten vielleicht sogar mehr als viele andere. Aber Jesus ist nicht alleinig auf dem Thron. Und das ist Bekehrung, wenn Jesus allein auf dem Thron sitzt. Wo du eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast und gesagt hast, ich will, dass er an die erste Stelle in mein Leben kommt. Und das müssen wir immer wieder neu, auch wenn wir in der Nachfolge sind. Da kommen Lebenssituationen, die ganz schwierig sind und du wirst merken, du musst neu entscheiden, willst du Jesus vertrauen? Wenn du schwierige Dinge erlebst, willst du Jesus vertrauen? Willst du ihm wirklich nachfolgen? Das ist die Frage dann. Oder geht es doch nach deinem Konzept, nach dem, was du so denkst? Oder bist du wieder? Das sind Menschen, Jünger Jesu, Jüngerinnen. Jünger sind Schüler, das griechische Wort. Jünger sind Schüler, lernende Azubis. Azubis Jesu. Bist du ein Azubi Jesu auch heute Morgen? Bist du jemand, der sagt, ich will von dir lernen? Ich will von dir hören. Ich will die Fragen stellen, die wichtig sind. Und ich will nicht welche bestimmte Lebensbereiche herauslassen. Und das ist schon eine wichtige, entscheidende Frage. Bist du wirklich offen, dass Jesus in alle Bereiche deines Lebens kommen kann? Jetzt kommen wir zu, das ist die Voraussetzung zur Taufe, eine klare Buße und Umkehr. Wir würden auch keine Menschen taufen wollen, die irgendwie Wischiwaschi machen. Ihr werdet noch später noch hören, sonst nehme ich es vorweg. Wir wollen wirklich Menschen taufen, die eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben und die sagen, ich will Jesus nachfolgen, das ist mir wichtig. Ich will ihm nachfolgen. Ich will sein Jünger, seine Jüngerin sein. Und jetzt kommen wir zum Inhalt der Taufe und da möchte ich euch einige Verse aus Römer 6 vorlesen, weil das ist einfach ein Hammerkapitel. Und da geht es primär um Taufe bzw. um Sünde. Es sind in dem Kapitel Römer 6 gibt es 23 Verse und davon wird 17 Mal von Sünde gesprochen. Das ist unser Problem. Sünde muss weg. Denkt ihr auch, oder? Die Macht der Sünde muss gebrochen werden. Denkt ihr auch, oder? Kann die Macht der Sünde gebrochen werden? Yay, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig zu wissen und das hängt mit dem zusammen, aber auch mit dem zusammen, wie stark ich das Thema Glaubenstaufe geistlich aufnehme, im Glauben annehme. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wow, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, und jetzt geht es um Taufe, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben, mit ihm begraben. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Sind wir alle gestorben geistlich? Ist das das, was wir angenommen haben, auch in der Glaubenstaufe, dass wir gestorben sind geistlich? Denn wenn wir gestorben sind, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Das ist die Zielrichtung. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Das ist Nachfolge. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. So, ich versuche es jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Weil Römer 6 ist schon deftig, aber ich finde ihn total toll. Achso, genau, den musste man noch entthronen. Die Bedeutung der Glaubensseite, die Taufe ist ein Begräbnis. Das ist wichtig, aber das Taufwasser, wenn wir jemanden untertauchen, der alte Mensch soll sterben. Die Macht der Sünde soll gebrochen werden. Es ist ein Begräbnis. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Glaubst du das wirklich, dass es geistlich geschehen ist? Warum ist das wichtig? Habe ich mir auch die Frage nochmal neu gestellt. Das ist sehr wichtig sogar, weil im Grunde geht es doch darum, dass Jesus damals für die ganze Welt gestorben ist, was die Vergangenheit vor ihm angeht, die Gegenwart, wo er gelebt hat und bis heute hinein. Jesus ist gestorben für die gesamte Menschheit. Die Frage ist immer, wer nimmt es an? Nur der es annimmt, für den wird es wirksam. Und er ist gestorben, das heißt, er hat sein Leben gegeben. Sünde bedeutet, wenn man Sünde sühnen will, dass er Leben gegeben werden muss. Weil Gott heilig ist und niemand sonst auf seine Ebene kommt. Und Jesus war derjenige, der heilig war, der ohne Sünde war und der sein Leben für uns gegeben hat. Und damit konnte Gott das annehmen, dass Sühne geschehen ist. Und jetzt geschieht das in der Taufe. Darum ist mir das schon wichtig, das sehr klar zu betonen. Wenn du untergetaucht wirst, das Wasser soll ein Grab bedeuten, dass du dir sehr bewusst machst, du bist jetzt mit Jesus gestorben. Dein altes Leben ist vorbei. Und mit Jesus gestorben, du hast jetzt Anteil an seinem Tod. Das ist real. Du hast Anteil an seinem Tod. Im Grunde ist es, wo das dann symbolisch nachvollzogen wird, aber auch du merkst es. Darum ist Symbole zu wenig. Du merkst es, es ist eine reale Darstellung, dass das an dir geschehen worden ist. Und wenn du das weißt, dass das Wasser wirklich das Grab bedeuten soll und dass dort ein alter Mensch und du selber gestorben bist, das alte Leben da reinkört. Und dass du weißt, dass damit Sühne geschehen ist, dass du dabei warst, damals geistlich dabei warst, das ist ja für Gott kein Problem, dann hat es eine ungeheure Wirkung und Auswirkung auf das, dass du sagst, okay, ich habe jetzt wirklich Sühne bekommen. Ich habe jetzt wirklich Anteil an seinem Leben bekommen. Ich bin mit ihm, da heißt es auch zuvor, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gekreuzigt und gestorben. Und es ist wichtig, dass wir das glauben, dass wirklich wir dabei waren und beziehungsweise uns das bewusst machen, wenn das geschieht, dass wir dabei sind. Ich habe ja schon gesagt gehabt, dass es in der Sprachform der abgeschlossenen Vergangenheit steht, du bist mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben. Das ist ein Geschehen im Perfekt, das eine abgeschlossene Handlung ist. Und die Frage ist, ob du das im Glauben annimmst und angenommen hast für heute. Auch dein alter Mensch, dein egoistischer Mensch, hast du den im Wasser gelassen? Und wenn Versuchungen kommen oder Angriffe, sagst du, nein, Lüge gehört nicht mehr zu mir. Selbstsucht gehört nicht mehr zu mir. Du kannst es sagen, weil das die Wahrheit ist. Das ist zwar noch da, aber es gehört nicht mehr zu mir. Du kannst sagen, ich habe es mit Jesus im Wasser gelassen, im Grab, ins Grab gelegt. Also wichtig, dass wir uns darauf berufen und sagen, ja, das ist geschehen, das gehört nicht mehr zu mir. Ich bin gestorben. Oder auch wenn Anklage kommt, auch Anklage, dass du sagst, nein, ich bin mit Jesus gestorben. Sühne ist geschehen. Ich werde noch weiter zeigen, da gehören noch andere Dinge dazu. Auch im Römerbrief, wir haben es schon gehört. Aber das ist eine entscheidende Frage, auch ob ich glaube, dass es wirklich ein geistliches Geschehen ist. oder nur formal irgendwas mit Wasser zu tun hat. Die Voraussetzung ist eine klare Umkehr und eine klare Bekehrung. Aber keine Perfektion, nur eine klare Bekehrung. Aber auch jetzt geht es darum, dass ich glaube, dass Jesus wirklich, dass ich dabei war und dass Sühne für mich, für alle Sünden geschehen ist. Und ich werde nachher natürlich sagen, noch weitermachen, zeigen, weil der Römerbrief ja weiteres zeigt. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt, es geht ja weiter, worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Auferstehung mit Christus. Das ist jetzt wichtig. Wie gesagt, zum einen ist der Tod mit Jesus, aber auch dann die Auferstehung zu neuem Leben. Und im Korintherbrief heißt es ja auch, dass wir von Neuem geboren sind. Das ist auch gut zu wissen, du bist auch da nicht perfekt, sondern du fängst als Kind an in der Nachfolge. Und dann heißt es ja Jünglinge im 1. Johannesbrief, dass wir weiter wachsen sollen zu Jünglingen oder jungen Damen, aber auch dann zu Vätern und Müttern im Glauben. Aber du fängst als Kind im Glauben an, du brauchst nicht perfekt sein, aber was geschieht? Du hast eine neue Geburt erlebt und der Schmetterling soll zeigen, dass du, das heißt, da ist ein Wort Metamorphose. Metamorphose heißt Umwandlung. Und du sollst von der Raupe in einen tollen, hübschen, schönen Schmetterling umgewandelt werden. Wer will Raupe sein? Ja, das war dein altes Leben. Wer will Raupe sein? Dass das alte Leben wirklich, dass man das im Grab lässt. Jetzt, wie gesagt, das geht um ein geistliches Geschehen, das du natürlich in der ganzen Nachfolge dann weiter nachvollziehst. Aber da hat es einen Anfang gefunden und wichtig ist, dass du den Anfang glaubst und dass du das voller Überzeugung bist, dass das gilt für dich. Und die neue Geburt, die hat in der Regel auch schon vorher stattgefunden, in der Bekehrung, aber hier vollziehst du das jetzt, lässt du das nachvollziehen, wie Jesus das ankündigt hat, dass du das nachvollziehen lässt und wenn du rauskommst aus dem Wasser aus dem Grab, darum haben wir auch weiße Kleider an. Darum bin ich nach wie vor dafür, dass man weiße Kleider hat. Dass es ein neues Leben und eine neue Richtung zeigen soll. Interessant ist ja, dass Paulus Bezug nimmt einmal aufs Alte Testament und da heißt es, dass sogar, da geht es um Ägypten. Ägypten steht für Versklavung und für Gefangenschaft. Und Gott hat das Volk rausgeführt und dann ging es durchs Meer hindurch. Und dann lässt er beschreiben im Korintherbrief, dass auch die damals durch das Meer hindurchgehen mussten. Und das ist und er beschreibt, dass das die Taufe war. Auch damals schon durch das Meer hindurch, der Vorläufer der Taufe. Ihr könnt es selber nachlesen, ihr schaut so. Also, 2. Korinther, nee, das ist die Neuschöpfung. 1. Korinther muss das sein, wo habe ich es geschrieben? Mann, habe ich es hier doch nicht aufgeschrieben. Also, kann ich das nächste Mal mitbringen. Im Korintherbrief steht es sehr klar drin. Ach, ich habe das hier. Nee, das ist vorher. Oh, ich habe es irgendwie. Das kann nur noch Stunden dauern. Macht nichts, sonst kriegt das nächste Mal. Das ist eine interessante Stelle, weil dort auch sehr stark der Bezug zum Alten Testament. Ach, 1. Korinther 10. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Jesus war damals schon dabei. Interessant. Man könnte es jetzt ausführen, das würde es zu weit führen. Aber dort ist ein Vorläufer, sie sind auf Mose getauft, noch nicht auf Christus. Christus war ja noch nicht da. Aber es war wichtig, auch die Betonung hier, dass sie durch das Meer hindurch mussten und getauft worden sind. Taufe also wichtige Bedeutung. Also hier Anteil an der Auferstehung haben wir natürlich, dass wir zu neuem Leben, zu ewigem Leben bei Gott berufen sind. Haben wir ja heute gehört, dass Jesus wiederkommt. Der erste Tod, der geistliche Tod ist ja schon geschehen, aber die erste Auferstehung geistlich ist in dem, dass wir Jesus kennengelernt haben, eine neue Geburt, und in der Taufe wird es nochmal auch für uns geistlich vom Glauben her auch nachvollzogen und gezeigt. Sondern neue Menschen, eine neue Schöpfung, das ist ein radikaler Neustart. Das heißt nicht bloß, dass du besser wirst, sondern die neue Geburt sagt, Gott möchte in uns, dass Jesus Raum findet. Der neue Mensch ist Jesus in uns. Das ist immer das Ziel. Wenn wir von Nachfolge reden, von Veränderung, von Frucht des Geistes, Jesus soll mehr und mehr sein Charakter, seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Liebe und so weiter mehr und mehr in uns Raum finden. Das ist das, was Gott mit uns will. Er möchte uns da mehr und mehr verändern in das Bild Jesu. Auch hier ist die Herausforderung, dass wir das im Glauben annehmen. Also die neue Geburt, Auferstehung mit Jesus. Und es ist auch schon, dass die Hoffnung da angelegt ist. Wir sind jetzt schon auf Auferstehung angelegt und wir werden mit Jesus auferstehen, da bin ich überzeugt. Wenn ich in den Himmel komme, bin ich bei ihm. Bin ich überzeugt. Zur Ewigkeit. Aber vielleicht kommt er vorher wieder. Er sagt, hallo, also hallo. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Auch eine wichtige Frage, Reinigung von Sünden. Also das eine ist das Geschehen, Sühne ist geschehen, aber du musst auch das nachvollziehen, wo du Sünden begangen hast, dass du sie bekennst. Auch vor der Taufe, darum ist uns auch Lebensbereinigung oder Beichte wichtig mit der Person deines Vertrauens. Beichte wichtig, Dinge wirklich Gott zu bekennen, dass du deinen Rucksack leer kriegst, dass du wirklich die Dinge losgelassen hast. Und wenn du wirklich die Dinge losgelassen hast, die dir bewusst sind, es kann auch sein, dass nachher, nach der Taufe, nochmal das eine oder andere hochkommt oder du wieder mal sündigst, das kann auch passieren. Aber dass du weißt, das ist damals geschehen und du kannst dich darauf berufen, dass du mit Jesus gestorben bist, dass die Erlösungstat gilt. Und dass du das auch für dich weiter in Anspruch nehmen darfst. Also Lebensbereinigung ist ein wichtiger Bereich, weil ich glaube schon, auch da, je klarer du dein Leben bereinigst, umso klarer ist es auch, darum ist eine Waschanlage richtig wichtig. Die Taufe ist auch ein Bild für Reinigung von Sünden, für Abwaschen von Sünden, auch das. Und interessant, Sünde, das Wort, heißt Zielverfehlung und ist tatsächlich damals in der Sprache gewesen, wo man Bogenschützen gehabt haben. Und die Bogen, die Leute haben das Ziel versucht zu erreichen, die Mitte von der Bogenscheibe. Und wenn sie nur ein bisschen daneben war, haben sie das Ziel verfehlt. Und interessant, das Wort Sünde heißt auch Hamartia, griechisch, Zielverfehlung, am Ziel vorbei. Und das Ziel ist eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, eine gute, lebendige Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Das erste und zweite Gebot, Gott lieben und deinen Nächsten lieben, das ist unser Ziel. Und Zielverfehlung heißt da vorbeileben. Dann heißt es aber auch noch Verfehlung, Auflehnung, Schuld. Das deutsche Wort absondern, Sünde ist Absonderung von Gott mit allen ihren Säulen, dass du eigentlich wegkommst von Gott. Oder bei Paulus ist Sünde auch eine negative Macht in uns. Römer 7 kann man das nachlesen, die uns wirklich von Gott wegziehen will. Und das Problem Sünde, haben wir ja gerade gehört, das ist eine Macht. Und wichtig ist, dass wir wissen, auch das Problem Sünde gehört ins Grab. Mit Jesus gekreuzigt und mit Jesus der Sünde gestorben. Der Sünde gestorben. Der Macht der Sünde. Du musst nicht sündigen. Das ist eine Lüge, wenn du das denkst. Wenn du sündigen musst, dann bist du irgendwo abhängig. Das ist auch wichtig zu wissen. Und dann kommen Seelsorge oder zu jemand, wo du Vertrauen hast, dann sprech damit, dann muss man Bindung lösen. Wenn du sündigen musst, dann bist du in der Abhängigkeit. Du musst nicht mehr sündigen, du bist frei. Yay, wir sind frei. Amen, oder? Amen. Also, ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft? Geht nun hin und macht alle Jünger, alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Und zwar das Ganze auf Christus getauft. Da geht es um einen klaren Herrschaftswechsel. Ich habe ja vorher gesagt, es ist wichtig, dass Buße und Umkehr geschehen ist. Es ist ein Herrschaftswechsel, darum auch die Sprache. Da geht es um eine Sprache aus dem Bankenwesen. Also ist ein Geschäft, das Wort Übereignung heißt damalig ist eine Geschäftswendung auf das Konto eines anderen buchen. Und das ist schon was ganz Entscheidendes auch da drin. Der Herrschaftswechsel soll nicht einmal passieren. Also auf Jesus Christus getauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes. Das heißt, eine Umbuchung ist geschehen. Du gehörst nicht mehr dir selber. Du gehörst Jesus Christus. Und es ist eine Übereignung. Das ist gerade die Frage nach der Übereignung, weil das Wort Baptist sein heißt ein- und untertauchen. Und das beschreibt im Grunde dieses, du lässt dich wirklich da rein. Und es kam damals, also heißt ein- und untertauchen, auch dass das geschieht, dass du das persönlich erlebst. Und damit übereignest du dich ganz bewusst. Du sagst, ich will das alte Leben hinter mir lassen. Ich will jetzt Jesus gehören und mit ihm das neue Leben leben. Ich gehöre ihm. Übereignung. Und das sind die Menschen, wo wir am Dings gelesen haben, im Römerbrief, die dann nach Gott fragen und sagen, dass die neue Richtung, wo es hier heißt, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir gehören Jesus. Und die Frage ist, bleiben wir Fragende? Also zum Anfang, bleiben wir Fragende. Herr, was willst du? Bleiben wir Fragende, wir gehören ihm. Nachfolge, Jüngerschaft, Azubi sind Lehrlinge, die fragen, Herr, was willst du? Und darum ist das die Umbuchung, der Herrschaftswechsel, auch geistlich ganz entscheidend, weil das will der Feind nicht. Er will die Umbuchung nicht, dass du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern Jesus gehörst. Und er will die Übereignung auf keinen Fall. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, das hat eine Auswirkung, das auch, dass wir das bewusst erleben, das Ein- und Untertauchen. Damit gebe ich mein Ego wirklich hin. Ich weiß, der alte Mensch ist mitgestorben, ich bin mit Christus gestorben, der alte Mensch, die Sündenmacht ist gestorben und ich bin auf Auferstehung angelegt, zu neuem Leben, zur Auferstehung. Und es wurden an jenem Tag 3000 hinzugetan, Einpflanzung, Eingliederung in die Gemeinde. Taufe hat immer mit der Eingliederung in die Gemeinde zu tun, weil Gott möchte, dass die Leute dann in Jüngerschaft weiterleben können. Und auch das, was sie erlebt haben, dass es nicht schnell versandet, weil das passiert schnell. Wir kommen schnell wieder ins alte Leben zurück, in das, was wir selber nur denken. Aber Gott hat uns eigentlich einen Schutzgeber und sie sind damals zur Gemeinde hinzugetan. Gemeinde vor Ort ist natürlich eine große Sache und wichtig. Universal gehören wir dazu, aber es geht darum auch, und die sind damals auch in Jerusalem zur Jerusalemer Gemeinde hinzugetan worden. So, zum Schluss nochmal, dass wir sehen, das ganze Geschehen. Ich lade euch ein. Wer noch nicht glaubensgetauft ist, lade ich ein zur Taufe. Ich lade euch ein, euch mit dem Thema weiter zu beschäftigen, vor allem mit der Bibel. Römer 6 ganz intensiv zu lesen. Ich lade uns alle ein, ganze Sache mit Jesus zu machen, egal wo du stehst. Ganze Sache mit Jesus. Wirklich radikal. Von der Wurzel her ihm folgen, weil ich glaube, dass es viel mehr Freude freisetzt, viel mehr Frieden freisetzt, viel mehr Kraft freisetzt. Und ich glaube, dass du viel näher bei Gott dran bist. Und ich lade uns ein, dass wir glauben, dass wir der Sünde gestorben sind. Und wenn die wieder hochkommt, wie gesagt, wenn du dagegen kämpfen kannst, dann nimm dir jemand deines Vertrauens und mach und sag, du, ich komme da nicht weiter. Aber bleib jetzt stehen an dem. Und ich lade dich ein, die Neuschöpfung zu feiern. Die Neuschöpfung in Jesus, dass Gott das will, dass wir mehr und mehr zu Persönlichkeiten werden wie Jesus. Das war, tut dir selber am besten und deinem Umfeld sowieso. Und ich möchte dich ermutigen, da auf die Siegestraße zu gehen. Die Siegestraße ist in Jesus Christus. Amen.